SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Stefan Recker.
Ja, schönen guten Tag, Frau Köster.
Herzlich willkommen. Ihr Gesicht war in den vergangenen Tagen sehr präsent in den Medien, seit Sie zurück sind aus Kabul. Sie sind Leiter des Büros von Caritas International in Afghanistan. Wie schlafen Sie im Augenblick?
Auch ganz gut. Also das ein oder andere Bierchen dann abends, das hilft. Ich mache mir natürlich Sorgen um die nationalen Teammitglieder und Mitgliederinnen, die ich leider zurücklassen musste. Das ist meine größte Sorge, aber wir arbeiten daran, dass die sicher bleiben und dass sie ihre Sicherheit auch gewährleisten können.
Um wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht es da?
27 nationale Damen und Herren, 6 Frauen und 21 Männer, die bei uns in Kabul arbeiten, in dem Büro von Caritas International, dem Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Und dann haben wir noch ein kleines Subbüro in Nili, das ist der Hauptort der Provinz Dainkundi im zentralen Hochland.
Was hören Sie denn aktuell von dort? Können Sie überhaupt noch miteinander in Verbindung treten?
Klar, wir sind jeden Tag in Verbindung. Ich war heute Morgen mit denen in Verbindung. Wir sind jeden Tag in Verbindung. Es geht allen Kollegen und Kollegen gut. Selbst eine Kollegin war im Büro. Wir haben eine ganz junge Frau, die ist unsere IT-Spezialistin. Die musste was einrichten, die konnte ins Büro kommen. Gab auch keine Probleme mit irgendwelchen Taliban-Patrouillen. Also von daher ist das alles okay, momentan noch.
Jetzt gab es einen Bericht von einem Caritas-Mitarbeiter Ismail, der von 25 weiteren Kollegen spricht und der sich von der Hilfsorganisation alleingelassen fühlt und nicht weiß, ob sie denn tatsächlich auf Evakuierungslisten stehen. Sie werden zitiert, Sie hätten nie etwas von einer Bedrohung gehört. Ist das korrekt?
Ich werde zitiert.
Sie werden zitiert, genau.
Okay, ja. Also das ist...
In Bezug auf diese Äußerungen von Ihrem Mitarbeiter Ismail.
Richtig, genau. Also das war, da muss man dazu sagen, das war ein Kommunikationsproblem, um das so zu sagen. Also ich wurde nie darüber befragt. Mir wurde das bei einem Interview vorgespielt, das Interview mit diesem Herrn Ismail, dessen Name mir nicht geläufig ist. Also wir haben keinen Ismail bei uns auf der Payroll, auf der Gehaltsliste. Ich habe die Stimme von dem Herrn auch nicht erkannt. Ich kenne die Leute natürlich alle, ich bin seit 7 Jahren dort. Und meines Erachtens war der Akzent von dem Herrn auch ein indischer Akzent und kein afghanischer Akzent. Und von daher bin ich natürlich davon ausgegangen, dass dieser Mitarbeiter oder dieser Mensch nicht bei uns existiert, nicht bei uns angestellt ist. Und von daher habe ich abgestritten, dass diesen Menschen zu kennen. Das hat sich mittlerweile aufgelöst. Ja.
Nämlich wie?
Dass dieser Mitarbeiter tatsächlich geinterviewt wurde von einem Radiosender, der sich allerdings auch etwas unklar ausgedrückt hatte. Und ich glaube, der wurde auch unklar zitiert, weil, wie gesagt, das Gespräch wurde dann wiederholt von jemandem in Indien offensichtlich. Ja, ich habe mit dem Herrn Ismail, ich habe rausgefunden, wer das ist halt. Ne?
Das ist die Frage, gibt es diesen Mitarbeiter tatsächlich?
Tatsächlich, den gibt
und
es.
Und wie kam diese Namensschwierigkeit zustande, wenn Sie sagen, ich kenne keinen namens Ismail?
Weil wir den nicht haben. Der wurde natürlich anders benannt, um auch seine Identität zu schützen.
Jetzt wird ein Schuh draus.
Ja, richtig, um seine Identität zu schützen.
Kam also vieles zusammen, um die Person zu schützen. Jetzt gab es die Äußerung, dass er sich von der Hilfsorganisation nicht geschützt fühlt. Wie gehen Sie damit um? Denn das ist ja ein Vorwurf an Ihre Arbeit.
Also ich gehe mal davon aus, wie gesagt, ich habe mit Herrn Ismail, wir nennen mal weiter so, nochmal gesprochen. Der hatte das erklärt und ich denke mal, dass seine Zitate, ich will mal sagen, etwas flexibel dann genannt worden sind von diesem Herrn, der das halt gesagt hat mit seinem indischen Akzent. Ja. Also der Herr Ismail und die anderen Kolleginnen und Kollegen fühlen sich halt noch sicher. Sie wissen, dass wir alles dafür tun, dass sie evakuiert werden. Die sind auf einer Liste, die von dem Krisenstab, der aus BMZ, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, und dem Auswärtigen Amt gebildet ist. Sie sind anerkannt auf der Liste. Es geht nur darum, wie man sie jetzt rauskriegt, wie man sie auf eine konkrete Evakuierungsliste bringt.
Ja. Und das zeigt, wie schwierig die Situation aktuell ist. Jetzt haben wir über die Sorge Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesprochen. In den Augen der Taliban werden Sie als katholische Organisation als Ungläubige bezeichnet. Was denken Sie, in welcher Gefahr befinden sich gerade Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die noch dort sind, die 27?
Also ich glaube nicht, und ich kenne mich in Afghanistan ein bisschen aus, ich meine die Taliban auch ein bisschen zu kennen. Ich glaube nicht, dass die in einer höheren Gefahrensituation sind als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von vergleichbaren anderen deutschen Hilfsorganisationen. Wir werden nicht als religiöse Organisation wahrgenommen. Ich bin davon fest überzeugt, dass unsere Wächter, unsere Fahrer noch nicht mal wissen, dass wir eine religiöse Organisation sind. Wir verbreiten das nicht. Wir treten als ganz normale humanitäre Organisation auf.
Dennoch haben Sie gerade gesagt, dass Sie versuchen, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Evakuierungslisten zu bekommen. Jetzt hat Bundesaußenminister Heiko Maas gesagt, dass er nicht davon ausgeht, dass tatsächlich alle Ausreiseberechtigten in den nächsten Tagen vom Flughafen Kabul aus in Sicherheit gebracht werden können. Das ist doch ein schwerer Schlag für Sie sicherlich.
Das ist natürlich ein schwerer Schlag, aber das wussten wir auch schon vorher. Man muss einfach nur die Zahlen sehen, die ausgeflogen werden mit der Luftwaffe und die Zahlen von Menschen, die noch da sind und ausgeflogen werden möchten oder ausgeflogen werden müssen. Die Zeitlinie von 31. August, ja, die wahrscheinlich nicht ausgedehnt wird. Und da kann man einfach rechnen und sagen, okay, das wird nicht für alle hinhauen.
Da kursieren ja ganz unterschiedliche Zahlen. Haben Sie eine aktuelle Zahl für uns?
Nein, habe ich nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute haargenau jetzt in dieser Minute ausgeflogen worden sind. Also ich weiß, dass es über 20.000 sind, die ausgeflogen werden sollten, weil sie in irgendeiner Form der Bundeswehr bzw. deutschen Organisation geholfen haben.
Jetzt sind Sie seit einer Woche zurück hier in Freiburg. Was hat für Sie den Ausschlag gegeben, jetzt zurückzukommen?
Eine Dienstanweisung. Ich wollte nicht. Ja, also mir wurde ganz klar gesagt von unserer Geschäftsstelle in Freiburg, dass ich zurückkommen soll. Das wurde mir auch erklärt, also dass ich auch eine gewisse Gefahr für die nationalen Kolleginnen und Kollegen bin. Einfach dadurch, dass sie auch exponierter sind, wenn da noch ein Ausländer rumläuft. Abgesehen davon, also wenn mir was passiert wäre, dann hätten wir das Büro gleich dicht machen können. Und das wäre natürlich dann der ultimative GAU gewesen. Also ich mache mir keine großen Sorgen um mein Leben, ja, aber ich habe das dann schon eingesehen, dass wir das so sehen müssten und bin deswegen auch ausgereist. Ja.
Wobei ich mir vorstellen könnte, dass das von Ihrer Seite auch mit einem schlechten Gefühl verbunden ist, wenn man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort zurücklässt, oder?
Aber natürlich, ne? Also das ist das, was mich primär beschäftigt. Ja, also auch, ich wurde bereits gefragt, wie ich mich fühlte, als ich da auf dem Flughafen stand in Kabul. Das war ein sehr langer Prozess. Und in dem Flieger dann nach Taschkent und in dem Flieger dann von Taschkent nach Frankfurt. Das war lange Zeiten, wo ich dann saß und mir überlegte, was man machen kann. Normalerweise fallen mir sehr schnell Lösungen ein, aber das ist eine von den Situationen, wo mir einfach keine Lösung einfällt, die schnell und gut umsetzbar ist. Also von daher fühle ich mich schlecht. Ja, das ist nicht die Situation, in der ich gerne sein möchte.
Vergangene Woche sind Sie zurückgekommen. Welches Bild Ihrer Rückreise haben Sie jetzt gerade aktuell im Kopf?
Also ich habe kein richtiges Bild im Kopf. Ja, ich leide halt an einem akuten. Ich kann nicht gut abstrahieren. Ja, das ist kein Bild. Das war einfach diese langen Wartezeiten auf dem Kabuler Flughafen. Sehr, sehr starke Sonne. Da war noch ein Staubsturm dazwischen. Viele Leute warten da. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Also das habe ich so ein bisschen im Kopf. Und halt die Situation hinter dem Bundeswehr-Airbus. Die Propeller liefen da. Ein riesiger Wind. Ja. Das Material aus dem Airbus wurde rausgefahren mit einem Gabelstapler und das waren ungefähr 130 Leute, die dann mitfliegen sollten. Die standen dahinter und haben war natürlich ungeduldig. Außerdem hört man immer noch die Schüsse von dem Nordtor, wo wir reingekommen sind, wo die Soldaten halt in die Luft geschossen haben, um die Menge halt in Schach zu halten.
Ja, das sind die Bilder, die wir ja auch permanent sehen, gerade am Flughafen Kabul. Tausende Menschen, viele verzweifelte Menschen und bis zum 31. August läuft der Evakuierungseinsatz. Aktuell scheint es ja so, als verhielten sich die Taliban ruhig. Wie ist da Ihr Eindruck?
Ja, also das ist das, was ich sehe. Als ich ausgereist bin am Dienstag, dem 17., da habe ich zwei Taliban-Patrouillen gesehen auf Pickups. Die haben sich nicht um irgendwelche Leute gekümmert, großartig. Die wollten halt nur gucken, wahrscheinlich, ob die Sicherheit in dem Gebiet da okay ist. Auch ich als Ausländer, ich steche natürlich aus der Masse raus, wurde da nicht großartig beachtet. Also von daher habe ich da keine Beschwerden, sag ich jetzt mal.
Wie lief das mit Ihren Papieren? Da sagen so viele Menschen, dass es so kompliziert sei. Wie ist es bei Ihnen gelaufen?
Na, ich bin natürlich privilegiert. Ich habe so einen schönen Bordeaux-roten Pass. Ich war in dieser Menge von Leuten, die natürlich sehr aufgeregt waren und sehr, die wollten natürlich in diesen Flughafen rein. Und ich konnte mich dann so ein bisschen nach vorne drängen, habe dann meinen Pass in die Luft geschwenkt. Ne, und dann war dann in der Gruppe von afghanischen Soldaten, die dieses Tor bewacht haben, waren auch verschiedene amerikanische Soldaten. Einer von denen hat mich gesehen, hat mich dann aus dieser Menge wirklich rausgerissen und hinter die Doppellinie der afghanischen Soldaten gestellt. Und dann war ich erstmal dort.
Wie ging das weiter, als Sie dann in die Maschine gestiegen sind? Sie sind nicht direkt nach Frankfurt geflogen. Das ging über einige Umwege.
Richtig. Also durch das Tor bin ich erstmal durch, nach einer halben Stunde nach Durchsuchung. Dann gab es verschiedene Checkposts und Kontrollen. Und dann nach insgesamt 4 Stunden von diesem Nordtor bis zum Flieger ging es in diesen Bundeswehr-Airbus rein. Und dann sind wir nach Taschkent geflogen, hat 1,5 Stunden gedauert. Dort ein PCR-Test und nochmal warten, 4 Stunden ungefähr. Und dann ging es in ein Flugzeug der Lufthansa, das extra umgeleitet worden ist. Und dann sind wir nach Frankfurt geflogen. Da hat es nochmal 3 Stunden gedauert mit Kontrollen drum und dran, bis ich dann morgens um 7 am Mittwoch draußen war.
Mit was sind Sie dann in Freiburg in der Zentrale von Caritas International angekommen?
Mit meiner Tasche. Also man durfte halt tatsächlich nur 8 Kilo mitnehmen, eine Tasche. Da war halt Computer, Aktenordner, wichtige Dokumente, gerade über die nationalen Teammitglieder, also Listen und so, die habe ich alle noch mitgenommen. Eine Unterhose zum Wechseln und eine Zahnbürste und das war's.
Wenn jetzt Abgeordnete der G7-Staaten fordern, den Evakuierungseinsatz flexibler zu gestalten, auch über den 31. August hinaus, das ist eine der Forderungen, stimmen Sie dazu?
Also ich weiß jetzt nicht genau, was flexibler gestalten heißt. Ja, also ich grundsätzlich möchte ich gerne, dass dieser Evakuierungseinsatz so lange dauert, bis die Menschen wirklich alle evakuiert werden können. Das wird sehr lange dauern, denke ich. Man müsste wahrscheinlich auch mehr Flugzeuge haben. Da stimme ich mit überein. Was man natürlich vermeiden sollte, ist ein Konflikt mit den, ich sag mal, augenblicklich herrschenden Autoritäten.
Entschuldigung, wenn ich Sie da unterbreche, aber das würde natürlich genau das bedeuten, mit den aktuell herrschenden Autoritäten zu verhandeln.
Ja, natürlich. Also verhandeln auf jeden Fall. Aber was man vermeiden sollte, ist ein bewaffneter, ein militärischer Konflikt mit diesen Menschen. Ja. Verhandeln auf jeden Fall. Also verhandeln ist immer gut. Und wer verhandelt, der schießt nicht aufeinander. Also von daher sollte das verhandelt werden. Klar, natürlich.
Jetzt heißt es so häufig, die Taliban werden unterschätzt. Wie blicken Sie da drauf, wenn es jetzt aktuell um Verhandlungen geht?
Also ich glaube, momentan unterschätzt man die Taliban mit Sicherheit nicht, weil die ja sehr schnell Afghanistan erobert haben, gerade Kabul. Also ich denke nicht, dass man die unterschätzen sollte. Ich denke, man schätzt sie unter Umständen falsch ein, aber ich bin kein Politikwissenschaftler, das kann ich nicht sagen. Man muss auch ganz klar sehen, dass Taliban verschiedene Fraktionen sind. Die Doha-Fraktion zum Beispiel, die mit der die westlichen Regierungen reden, aber da gibt es ganz, ganz verschiedene Fraktionen, plus die Feldkommandeure, die teilweise eine eigene Agenda fahren.
Das muss man eben unterscheiden, dass es so unterschiedliche Gruppierungen auch nochmal innerhalb der Taliban gibt. Sie sind 1995 das erste Mal in Afghanistan gewesen, ganz zu Beginn, als sich die Taliban herauskristallisiert hatten. Wie haben Sie diesen Prozess mitbekommen? Also die Bevölkerung hat das ja damals schon mal erlebt, nach dem kommunistischen Regime, das die Islamisten dann bekämpft hat. Da kam der Bürgerkrieg und ein schleichender Prozess, wo dann Frauen auf der Straße geschlagen wurden. Dann gab es Hinrichtungen. Die Angst, dass sich das jetzt wiederholt, die ist riesengroß. Wie beobachten Sie das?
Also ich war zuerst in der Provinz Oruzgan. Da habe ich mit Ärzte ohne Grenzen damals 2 Krankenhäuser wieder aufgebaut und wir haben ein Hebammenprogramm gemacht. Die Taliban kommen ursprünglich aus diesem Gebiet und da waren sie auch eigentlich sehr angesehen. Es war nie die Frage, dass die Leute unterdrücken oder dass die sich unterdrückt fühlten.
Sie galten als Befreier damals sogar.
Richtig, genau, weil sie diese Menschen halt von den Bürgerkriegswirren befreit hatten. Da gab es also übelste Menschenrechtsverletzungen während des Bürgerkrieges. Und die Taliban sind dann so aufgetreten, haben sie es auch so verkauft, als wären sie Befreier von dieser Situation. Das wurde in verschiedenen Landesteilen auch so aufgenommen. Danach war ich in der großen Stadt Herat im Westen des Landes, was immer in Afghanistan ein kulturelles Zentrum war. Da waren die Taliban ganz anders angesehen. Die waren dann teilweise, wurden als Besatzer angesehen, die auch teilweise Frauen auf offener Straße verprügelt haben und solche Geschichten. Also, dass wir alle aus dem Fernsehen kennen, aus den Berichten kennen. Also, das war eine ganz andere Situation und das fand ich auch sehr viel bedrückender als in Oruzgan selber.
Da muss man viel diskutieren, viel reden, dann geht auch was. Das sagen Sie in Bezug auf Verhandlungen mit den Taliban. Ich könnte mir vorstellen, da gibt es einige Menschen, die Ihnen da heftigst widersprechen würden. Zum Beispiel die jüngste Bürgermeisterin Afghanistans, die in einem Interview sagte, sie warte auf die Taliban, die kommen würden, um sie umzubringen. Und da ist sie sicherlich nicht die Einzige. Wie kommen Sie zu diesem Schluss? Viel reden, dann geht auch was.
Aufgrund meiner Erfahrung. Also ich habe ja bereits in den 90er und Anfang der Nullerjahre mit unter Taliban, nicht mit, sondern unter Taliban gearbeitet. Verschiedene Hilfsprojekte mit verschiedenen Organisationen. Und da haben wir es zum Beispiel auch geschafft, dass Frauen bei uns im Team arbeiten konnten, afghanische Frauen, und nicht nur im eigentlichen Gesundheitsbereich. Das hat, wie gesagt, es hat lang gedauert, war sehr, sehr schwierig, aber am Ende haben wir das geschafft. Und auf dieser Erfahrung baue ich dann meine These auf, dass wir das auch diesmal bei, ich nenne das immer Taliban 2.0, schaffen werden.
Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und jetzt gibt es auch die Hoffnung, dass sich die Taliban womöglich gemäßigt hätten, wobei viele Menschen das gar nicht glauben können. Aufgrund Ihrer Erfahrungen, wie blicken Sie da drauf?
Ich kann das nicht sagen. Also die Signale, die wir aus Doha bekommen, von der politischen Führung der Taliban, bestätigt, dass sie tatsächlich sich gemäßigt haben. Wir bekommen gute Signale aus bestimmten Provinzen, wo die Taliban sagen, dass sie gerne hätten, dass die Hilfsorganisationen weiterarbeiten, auch mit bzw. durch Frauen. Da kriegen wir sehr positive Signale, nicht aus allen Gegenden, aber aus vielen. Von daher, auch darauf basiert natürlich auch mein Optimismus. Man muss gucken, welche Fraktion, welche Ideologie sich tatsächlich durchsetzt.
Es gibt eben die unterschiedlichen Fraktionen. Wenn wir nochmal zurückkommen zur jüngsten Bürgermeisterin Afghanistans, die sagte, die Taliban haben gedroht, meine ganze Familie zu ermorden, wenn ich mich nicht aus der Öffentlichkeit zurückziehe. Das hat sie jetzt gemacht, um ihre Mutter und ihre 6 Geschwister zu schützen, denn der Vater wurde bereits von Islamisten ermordet. Also genau diese Drohszenarien gibt es eben auch.
Ha, genau. Also wobei halt auch, und das muss man ganz klar so sehen, viele Feldkommandeure nur sehr, sehr begrenzt auf die politische Führung hören. Die fahren eine eigene Agenda, die haben eigene Ziele, eigene Methoden, und da muss man halt wirklich darauf achten, mit wem man eigentlich redet. Also auf der einen Seite natürlich mit der politischen Führung, aber auf der anderen Seite natürlich auch auf lokaler Ebene muss man gucken, dass man die Genehmigung von diesen Leuten in irgendeiner Form bekommt.
Das macht es für Sie als humanitäre Hilfsorganisation natürlich umso schwieriger. Kann die Caritas überhaupt noch humanitäre Hilfe leisten?
Schwierig ist mein Geschäft. Ja, also von daher, wir können das leisten, wir machen das und wir werden das tun. Kein Problem, machen wir.
Auch wenn wirtschaftliche Interessen nicht das Thema einer Hilfsorganisation wie der Caritas sind, es sind natürlich Themen für die zukünftige Geopolitik, die ganz entscheidend sind. Verfolgen Sie das auch? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, natürlich, klar. Ich bin also allgemein politisch interessiert. Ich bin kein Experte, wie gesagt, ja, und von daher bin ich interessiert, aber ich mach mir da kein detailliertes Bild. Ja, meine Präferenz ist humanitäre Hilfe, und bei so einer Arbeit fehlt Ihnen auch oft die Zeit, um da wirklich sich viel mit anderen Themen zu beschäftigen.
Ja, jetzt heißt es sogar, dass der Reichtum Afghanistan an Mineralien auf 3 Billionen Dollar geschätzt wird. Also da wird es wahrscheinlich dann noch viele Länder geben, die dort Schlange stehen. Das heißt, China, Russland und Pakistan stünden bereits Schlange. Wenn Sie sich auf die humanitäre Hilfe konzentrieren, welche Rolle spielen da die Nachbarländer?
Also erstmal als Aufnahmestaaten für Flüchtlinge, für Arbeitsmigranten. Also momentan ist Afghanistan eigentlich einfach nicht in der Lage, seine eigene Bevölkerung zu ernähren. Die sind auf die Rücküberweisungen von Arbeitsmigranten, gerade aus den regionalen Ländern, angewiesen. Die Iraner haben momentan massive Probleme, unter anderem auch durch die Sanktionen. Viele Afghanen, die dort schon seit Jahrzehnten leben, mussten zurückkehren nach Afghanistan. Und da fehlt natürlich die Rücküberweisungen, aber die Leute sind dann natürlich auch wieder auf dem Arbeitsmarkt in Afghanistan. Und das ist ein Problem, aber ich denke, da können die Regionalmächte auch noch was tun.
Wie sieht denn da konkret humanitäre Hilfe der Caritas aus? Wie können wir uns das vorstellen?
In Bezug auf die momentane Situation mit Flüchtlingsbewegungen, die wir erwarten aus Afghanistan heraus, unsere Schwestergesellschaften in Iran, in Pakistan, wo es tatsächlich Caritasen gibt, ja, die verfolgen die Situation, planen Projekte, und wir als Caritas International, dem Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, werden natürlich solche Maßnahmen auch unterstützen.
Die Nothilfe der Caritas in Afghanistan gibt es seit mehr als 30 Jahren. Was war der auslösende Moment dafür damals?
Die Caritas International ist seit 1984 tatsächlich in Afghanistan beschäftigt. Wir leisten da Nothilfe. Das war einfach die Not einfach, ja. Natürlich auch eine gewisse Interessenslage in der deutschen Bevölkerung, was die afghanischen Kämpfer betrifft gegen die Sowjets. Und dann ging das halt immer so weiter. Also wir haben da immer weiter gearbeitet, auch mit anderen Caritasen, momentan mit der amerikanischen Caritas und mit der holländischen Caritas. Und natürlich dann mit nationalen Hilfsorganisationen. Also von daher, es gibt halt immer eine Not und wir helfen da, wo es geht.
Bis vergangene Woche waren Sie noch in Kabul. Wie sah da ein Arbeitstag von Ihnen aus?
Oh, also ich bin zwangsläufig Frühaufsteher und dann so gegen 6, 6:30 fange ich an zu arbeiten. Die nationalen Kolleginnen und Kollegen kommen so gegen 8. Wir gucken, was gemacht werden muss, welche Partner kommen. Wir haben also oft Partnerbesuche gehabt. Entweder wir sind zum Partner gefahren oder die sind zu uns gekommen, um mit über die Projekte zu sprechen. Wir hatten da zu dem Zeitpunkt 13 Hilfsprojekte in Afghanistan und ich musste dann noch das Büro verwalten, Sicherheit mir angucken, das ist natürlich ein großes Thema, immer. Und einen Haufen Büroarbeit. Also man denkt, dass das Bild des Nothelfers ist ganz romantisch, ist es nicht. Das ist ein Haufen Büroarbeit, ja. Und vielleicht einmal, zweimal im Monat komme ich tatsächlich mit Hilfsbedürftigen zusammen, um mir die Projekte anzugucken.
Seit einer Woche sind Sie zurück und jetzt haben Sie gerade einen Zettel ausgepackt, um ganz konkret über die 13 Projekte sprechen zu können, die es aktuell in Afghanistan gibt. Liegen die aktuell auf Eis? Wie ist das?
Zwei von unseren Projekten werden fortgesetzt. Das ist einmal eine Prothesenwerkstatt in Maimana im Norden des Landes, wo der Partner diese Aktivitäten fortsetzt, auch auf einen ganz starke Anforderung der Taliban, auf eine Bitte der Taliban, weil die natürlich auch im Krieg Gliedmaßen verloren haben und dadurch also diese Prothesen brauchen. Und unser Lepra- und Tuberkuloseprojekt im zentralen Hochland und in Masai-Sherif, das läuft weiter ohne Behinderung. Ein großes Problem momentan ist, dass die Banken zu haben und ohne Geld kann man schlecht Hilfsmaßnahmen machen. Aber diese Werkstatt, diese Prothesenwerkstatt und die Lepra- und Tuberkulose-Kliniken, die haben noch so viel Material, so viel Medizin, dass sie weiterarbeiten können.
Gibt es da auch Kritik an den Projekten, dass sie womöglich die Taliban unterstützen?
Nein. Also ist mir noch nie zu Ohren gekommen. Da müssen wir uns natürlich auch völlig neu orientieren, ja, also gerade was Geldbewegungen anbetrifft. Aber mir ist noch nie zu Ohren gekommen, dass uns jemand vorwirft, dass wir Taliban unterstützen. Da gibt es auch schon, bevor die Taliban jetzt konkret national die Macht übernommen hatten, die hatten ja schon in verschiedenen Provinzen die Macht übernommen, aber auch da hinter den Frontlinien sind Hilfsprojekte gelaufen. Da wurde nie jemanden vorgeworfen, dass er das unterstützt.
Von den 13 Projekten sagen Sie jetzt, 2 laufen weiter. Heißt also, die anderen liegen auf Eis.
Ha, genau, richtig. Die haben die erstmal gestoppt bis zum 31. August. Dann müssen wir gucken, wie es weitergeht. Das haben wir in Absprache mit den Partnern getan. Wir müssen gucken, wie die Sicherheit von ihrem Personal gewährleistet werden kann, wie wir Frauen einbeziehen können. Das sind Projekte, wo wir mit und für Frauen arbeiten. Das ist natürlich mit den Taliban ein heißes Thema, sag ich mal. Ja.
Und die Angst vor Zwangsverheiratung ist da ganz besonders groß?
Genau, richtig. Deswegen wollen wir zum Beispiel, wir haben mehrere Frauen bei uns im Team, die alleinstehend sind, also die nicht verheiratet sind. Und wir wollen natürlich nicht, dass die zwangsverheiratet werden an Taliban-Krieger. Wir müssen einfach gucken, wie das gemacht werden soll. Und deswegen haben wir erstmal alles gestoppt. Das sind jetzt keine absoluten lebensrettenden Nothilfeprojekte. Das heißt, keiner kommt zu Schaden, weil wir jetzt die 1-2 Wochen stoppen. Und deswegen haben wir die gestoppt.
Wobei Sie ja gesagt haben, Sie wollen versuchen, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter außer Landes zu schaffen. Das würde für die Projekte bedeuten, die werden erstmal dauerhaft auf Eis gelegt.
Jein. Die werden ja, wie gesagt, durch Partnerorganisationen durchgeführt und von uns gesteuert, begleitet und die Berichterstattung wird gewährleistet. Da müssen wir uns dann halt völlig neu aufstellen. Also wahrscheinlich, wenn ich dann wieder nach Afghanistan zurückkehre, muss ich das Büro erstmal neu ausrüsten mit Menschen, mit Material. Also da müssen wir einfach weiter gucken. Aber für mich momentan ist natürlich A, die Sicherheit meiner nationalen Teammitgliederinnen und Mitglieder wichtig und B, die Fortsetzung der Projekte. Also da müssen wir einfach gucken, wie wir das machen können.
Kann ich Ihren Worten entnehmen? Sie sehen sich schon wieder in Afghanistan.
Natürlich, klar.
Ende Juli kündigte die Kreditanstalt für Wiederaufbau ein Start-up-Zentrum in Kabul an. Sollte mit 10 Millionen Euro finanziert werden. Ist jetzt noch nicht so lange her. Waren Sie genauso überrascht wie so viele andere, dass die Taliban Kabul so schnell eingenommen haben?
Ganz klar, ja. Also ich bilde mir ein, dass ich Afghanistan ganz gut kenne. Ich bin mit den allermeisten Beobachtern davon ausgegangen, dass es noch viel, viel länger dauert. Ich war völlig überrascht, ja, und da mache ich auch überhaupt keinem einen Vorwurf. Hier in der Politik in Deutschland wird ja jedem, der da irgendwie sich damit beschäftigt, irgendwelche riesigen Vorwürfe gemacht. Das kann ich nicht unterstützen. Also das ist Unsinn.
Wenn Sie jetzt ein Fazit ziehen sollten, es heißt so häufig 20 Jahre westlicher Einsatz, alles umsonst. Was sagen Sie über die humanitären Hilfsaktionen? Was für ein Fazit ziehen Sie?
Das war mit Sicherheit nicht umsonst. Also das sage ich nicht nur aus professionellem Stolz, ja, sondern also ein ganz klassisches Beispiel ist also im zentralen Hochland, wo wir viel gearbeitet haben, da waren die Bauern, die Bauersfamilien, die ländlichen Familien sehr viel ärmer vor 20 Jahren. Ich frage immer Begünstigte, wie geht's Ihnen jetzt im Vergleich zu vor 15 Jahren? Und alle Leute sagen, Frauen, Männer, uns geht's jetzt sehr viel besser. Unsere Kinder können zur Schule gehen, wir haben vernünftige Straßen, wir haben unsere Landwirtschaft ist breiter gefächert. Es geht allen besser, ja. Und das wird auch durch die Taliban nicht kaputt gemacht. Also das sehe ich nicht als negativ an. Natürlich wurde viel Geld verbraten im Land, aber das, was wir nicht nur von Caritas International, sondern von vielen anderen Hilfsorganisationen gemacht haben, bleibt.
Wobei die Sorge ja groß ist, wenn Sie gerade ansprechen, ja, dass auch Mädchen zur Schule gehen können, dass all solche Dinge unter der Taliban-Herrschaft wieder zurückgenommen werden könnten.
Auch da gibt es unterschiedliche Rückmeldungen aus den Provinzen. In einigen Provinzen sind die Taliban-Führer da ein bisschen offener wohl, dass zumindest Sekundarstufe Mädchen gehen können, also bis zur Klasse 12, ja, Mädchen gehen können, dann allerdings in getrennte Schulklassen wohl. Universität ist noch unklar, aber auch, ich glaube, Taliban 2.0, also die jetzigen Taliban, sind nicht ganz so doof. Also die werden wissen, dass sie auch Ärztinnen brauchen. Und um eine Ärztin zu werden, brauchen sie eine Universitätsausbildung. Also das wird in irgendeiner Form, muss das passieren. Ja? Und ich denke auch, wie gesagt, also ich weiß nicht, wie sie das dann ideologisch verbrämen werden, aber da wird irgendwas passieren.
Afghanistan war in den 60er Jahren eines der fortschrittlichsten muslimischen Länder. Das hat sich dann umgekehrt und ist zu einem der ärmsten Länder der Welt geworden. Wie hat sich die Lebenserwartung in den vergangenen 10, 20 Jahren verändert?
Über die Lebenserwartung kann ich Ihnen nicht viel sagen. Also was wir nehmen als Indikator für Entwicklung ist die Kindersterblichkeit. Und das hat sich also radikal verbessert.
Radikal bedeutet?
Kann ich Ihnen an Zahlen geben. Als ich das erste Mal dort war, also in den 90er Jahren, sind von 1000 geborenen Kindern 250 vor dem Erreichen des ersten Lebensjahres gestorben, also ein Viertel aller Kinder. Jetzt sind es 105 ungefähr. Ja, also eine Verbesserung ohnegleichen. In Deutschland als Vergleich sind es 3. Also immer noch viel zu viel in Afghanistan, aber ein Fortschritt.
Wir haben die Sendung begonnen mit der Sorge um Ihre 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aktuell noch dort sind in Afghanistan. Wenn Sie denen Mut machen wollen, wann glauben Sie, werden die deutschen Boden unter den Füßen haben?
Das kann ich nicht sagen. Ich hoffe, sobald es geht. Also ich kann es nicht sagen. Ich hoffe also in den nächsten 10 Tagen. Aber das ist aus der Luft gegriffen. Also ich kann es wirklich nicht sagen. Ich möchte auch keinem irgendwie falsche Hoffnungen machen.
Danke für den Besuch in SWR1 Leute, Stefan Recker.
Ich danke Ihnen, Frau Köster.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.